Zu dieser neuen Ausgabe unseres Hörspielmagazins Cinch begrüßt Sie Michael Langer am Mikrofon. Bevor ich Ihnen einige Hörspiele der kommenden Wochen näher vorstellen darf, bleiben wir noch ein bisschen beim soeben urgesendeten Hörstück Traumrollen, das übrigens für den Prix Marulitsch und für den Prix Italia nominiert wurde. Die beiden Film- und Bühnenstars Nadja Tiller und Fritz Lichtenhahn brillierten gerade in Jean-Claude Kuhners Traumrollen. Und wir wollten nun doch noch gerne wissen, wie sie diese Hörspielarbeit erlebt haben und was sie ihnen bedeutet. Hören Sie zunächst Fritz Lichtenhahn.
Es war ja nun wirklich so, dass es noch einmal eine Begegnung, auch für mich eine Begegnung mit meinem Beruf war. Und das hat mir ganz große Freude gemacht, das auf diese Art und in diesem großen Übereinstimmen mit sowohl mit meiner Partnerin, mit Nadja Tiller, als auch eben mit dem Regisseur, mit Jean-Claude Kuhn, eine große Übereinstimmung herrschte, wo wir drauf heraus wollen. Also wir haben uns nicht erst da kennengelernt, Jean-Claude und ich sowieso nicht, und Nadja Tiller und ich haben ja auch so ein bisschen einen tiefergehenden Kontakt schon gehabt, lange vor wir diese Arbeit begonnen haben, da wir beide eben im Augustinum in Hamburg wohnen.
Soweit Fritz Lichtenhahn, und das sagte Nadja Tiller.
Also ich bin ja ganz erstaunt, dass alle so begeistert darüber sind. Ich meine, wir haben das gemacht mit viel Spaß und ja, natürlich auch mit Ernsthaftigkeit. Aber im Moment ist man eigentlich ein bisschen überrollt von dieser generell so freudigen, dass alle so begeistert sind, sagen wir mal so.
Wie war es denn für Sie, damit einzusteigen?
Ja, das war eigentlich gar nichts Besonderes. Ich meine, ich bin so mit Fritz Lichtenhahn so ein bisschen befreundet. Und also so war ich in derselben Situation wie Fritz Lichtenhahn, nicht? Wir hatten beide den Partner verloren. Und haben uns dadurch so befreundet, ist zu viel gesagt. Aber wir sind nett miteinander. Und dann kam plötzlich diese Idee, dadurch, dass er mit Jean-Claude Kuhn ja schon Verschiedenes gemacht hatte, man könnte doch eigentlich auch mal hier sowas gemeinsam fabrizieren. Und und dann kamen wir auf diese Idee mit den Traumrollen, zuerst so unter dem Titel Rollen, die wir nie gespielt haben. Und und dann haben wir uns so langsam daran getastet. Und dann sind wir hier ein paar Tage gesessen und haben das aufgenommen und hatten Freude daran, das muss ich ehrlich sagen. Und dann sind wir auch 2 Tage, um die Sache ganz ernsthaft zu machen, ins Studio gegangen, weil der Jean-Claude eben ein paar Sachen ganz präzise haben wollte, weil hier doch ja immer so leichte Nebengeräusche waren, logischerweise. Wir haben es im Apartment vom Fritz Lichtenhahn aufgenommen, wo logischerweise auch immer ein bisschen Geräusche von draußen dabei waren. Naja, und so kam es dann zustande. Und dann ist der Jean-Claude mit den Rollen nach Hause gefahren und hat dann dort das zusammen gebastelt. Und ich finde auch, es ist ganz hübsch, aber ich finde es ein bisschen, also ich bin ein bisschen überwältigt von den Resonanzen, muss ich sagen.
Frau Tiller, wie war das für Sie in diesem Hörstück auch sich selber zu spielen?
Naja, das hat sich so ergeben, indem wir einfach über uns ein bisschen geplaudert haben, wobei Jean-Claude uns auch immer ein bisschen animiert hat und Fragen gestellt hat. Und dann sind wir auch mal bei uns in unserem Gärtchen spazieren gegangen und das...
Im Casino beim Mittagstisch?
Ja, ja. Jean-Claude hat das alles so diskret und so herzlich gemacht. Und wir waren auch so entspannt und dabei. Also es war schön. Denn ich muss dazu noch sagen, dass ich also ja gar keine Erfahrung mit Hörspielen habe. Ich habe mit Walter zusammen ein einziges Hörspiel, das allerdings auch sehr schön geworden ist. Das war eine Mankel-Geschichte, die hieß Begegnung am Nachmittag. Und das war die Geschichte, es ist ein altes Ehepaar, wo die Frau sich scheiden lassen will und der Mann will das nicht. Und das ist uns recht gut gelungen, aber es war die einzige Sache, die ich für den Hörfunk gemacht habe.
Erstaunlich. war mir nicht bewusst.
Ja, ist aber so. Ich bin selber erstaunt.
Und dann könnte man ja sagen, dann war das die zweite Traumrolle beim
Genau, so, wenn Sie so wollen, ja. Das ist natürlich zum Teil auch, möchte ich nochmal betonen, das Verdienst von Jean-Claude, der mit uns so umsichtig umgegangen ist und dabei uns also auch diese Freiheit gegeben hat, dass man plötzlich vielleicht Dinge gesagt hat, die man unter Umständen so ohne weiteres gar nicht gesagt hätte oder sagen wollte. Aber es ist gelungen. Und dass man eben dann zusätzlich auch noch von sich Dinge ausgeplaudert hat, die einem, ich sage jetzt einfach mal, mühelos über die Lippen gekommen sind.
Und Sie bereuen aber nichts von dem, was Sie da...
Nein. Ich bin erstaunt über diese so unglaublich positive Reaktion. Das ja, aber weil... Ja, ich bin erstaunt. Ja, okay.
Liebe Frau Tiller, ganz herzlichen Dank.
Ja, ich bedanke mich bei Ihnen. Und ich freue mich, dass Sie sagen, es ist so gelungen. Es tut gut.
Der 1977 in Traunstein geborene Schriftsteller Thomas von Steinecker debütierte vor 6 Jahren höchst erfolgreich mit seinem Roman »Wallner beginnt zu fliegen«. Und noch im selben Jahr 2007 kam auch sein vielgelobtes erstes Hörspiel heraus »Meine Tonbänder sind mein Widerstand«. Seither produziert der Bayerische Rundfunk von Steineckers Hörspiele, so auch sein jüngstes, unter dem Titel »Die Entstehung des Hörspiels Umbach muss weg«. Darin geht es um einen Feature-Autor, der seinem Lieblingssynchronsprecher Martin Umbach ein kleines Denkmal setzen will. Ein Ausschnitt.
Nein, bitte, Liebes, bleib bei mir.
Warte mal, lass mich das mal machen. Sag mal, hört ihr da eigentlich dieses Bohren da draußen?
Ich höre nichts. Was für ein Bohren denn?
Bohren höre ich auch nicht.
Also, okay. Du pass mal auf, okay. Das bei mir, das war nicht ganz so gut.
Ja, das weiß ich doch, aber es ist immer so doof, weil ich fange einfach immer selber an zu flennen. Okay, kriege ich das irgendwie nicht so richtig hin.
Martin, pass mal auf.
Okay.
Das ist mir alles zu dicke, verstehst Bitte? Du? Also du ziehst ja den Zusammenbruch schon vor. Dem Typ läuft gerade die Frau weg. Nach wie vielen Jahren Ehe, ist ja völlig egal.
Moment mal,
weißt du, der Typ steht doch noch total unter dem Eindruck und Schock und lass mich mal, ja?
Ja.
Da muss eine Entwicklung rein, weißt du? Und also der Kollaps oder der Zusammenbruch, wie man das nennt, kommt erst später.
Das weiß ich doch alles, aber ich meine, ich höre ihn doch.
Ja, aber wenn ich
lass mich doch einfach ins Original, hören wir doch alle gemeinsam noch einmal ins Original, ja? Bitte.
Du, und pass auf die Labiale auf, bitte. Die waren noch nicht so
gut. Ja, nee, lass die Labiale, das ist mir doch völlig wurscht. Ja? Das kann man doch schieben, okay, in der heutigen Zeit. Also, pass auf.
Kommt ja eh nicht
mehr drauf an. Mir geht's also eher erstmal darum, dass er sich reinfindet. Ich spiele dir nochmal das Original vor.
Ja, bitte. Ja, das habe ich ja gerade gesagt.
Wie gesagt, hast du ja selber gesagt,
ich spiele dir
nochmal das.
Genau.
Ich mach's ja gleich.
Jawohl.
Jetzt hören wir mal zu. Bleib mal von der Haltung so nah wie möglich am Original. Winfried,
das ist mein...
Mach das mal kurz. Moment, ich bin noch nicht fertig. Winfried, machst du das mal kurz?
Das ist eigentlich immer mein Bestreben, so nah wie möglich am Original. Aber bitte, alles klar.
So, war das jetzt irgendwie eine genetische
Bemerkung? Nein, entschuldige, weißt du, Heinrich, entschuldige, muss ich jetzt echt mal sagen, ich habe einfach das Gefühl, es war eigentlich schon ziemlich gut und ich habe einfach das Gefühl, du willst mich hier irgendwie, keine Ahnung, was weiß ich.
Ach ja, jetzt bitte.
Ja, du, pass mal auf, ich will hier nicht irgendwie, ich will halt im Interesse von uns allen ein optimales Produkt abliefern.
Okay.
Und jetzt bitte, jetzt hab ich doch nicht so. Ja, auch wenn die Szene vielleicht... Ja, mein Gott, aus privaten Gründen, die halt ziemlich nahe geht oder so. Bitte.
Was? Was meint denn der? War das jetzt ein Scherz?
Ein Ausschnitt aus dem neuesten Hörspiel des Autors Thomas von Steinecker, mit dem wir telefonisch verbunden waren. Herr von Steinecker, das ist ein aparter Titel, die Entstehung des Hörspiels Umbach muss weg. Wie kam es dazu? Wieso ein Hörspiel von der Entstehung eines Hörspiels?
Na, ich wollte hinter die Kulissen schauen, was gerade bei dem Thema Synchronsprecher, glaube ich, interessant und wichtig ist, weil das ein Bereich ist, der eigentlich komplett unsichtbar ist und den man vielleicht auch gar nicht bewusst wahrnimmt, wenn man einen Film sieht. Also man macht sich, glaube ich, nicht wirklich Gedanken über Synchronisation, bis mal der Synchronsprecher vielleicht wechselt und man dann ganz irritiert ist, dass Tom Cruise mit einer anderen Stimme spricht oder sowas. Und deswegen wollte ich da einen Blick hinter die Kulisse werfen und das eben auch nochmal spiegeln in dem Hörspiel, sodass man sich auch nicht mehr so ganz sicher ist, was hier eigentlich dokumentarisch ist und was fiktiv ist. Also damit spielt das Hörspiel ja auch.
Sie haben ein Herz für Synchronsprecher.
Das kann man so sagen. Ich habe es entwickelt. Es kam eher schleichend, sage ich mal. Aber es kam eben direkt aus diesem Erlebnis, was ich vorhin beschrieben habe, dass ich als Kind immer vollkommen irritiert war, wenn meine Lieblingsschauspieler mit einer anderen Stimme gesprochen haben, weil für mich irgendwie vollkommen selbstverständlich war, dass die amerikanischen Schauspieler alle Deutsch sprechen und natürlich nicht synchronisiert sind. Und in den letzten Jahren war das dann ein Bereich, der mich immer mehr interessiert hat und dann dieser, ja, man kann es fast einen Schock nennen, wenn man dann auch tatsächlich die Menschen zu der Stimme sieht, die da dann gut aussehende, tolle Hollywood-Schauspieler sprechen, die dann aber vollkommen Durchschnittsmenschen eigentlich sind. Also diese Brüche, ja, die haben mich sowohl als Mensch wie als jetzt natürlich dann auch als Schriftsteller fasziniert.
Sie haben nicht nur für Synchronsprecher ein Herz, sondern insbesondere schätzen Sie den Schauspieler und Sprecher Martin Umbach.
Ja.
Warum?
Warum schätze ich Martin Umbach? Also da muss ich jetzt ein bisschen ausholen. Ich hatte Martin Umbach, hatte ich das Vergnügen, mit ihm in dem vorherigen Hörspiel, was ich gemacht habe, zusammenzuarbeiten und fand ihn da ganz ausgezeichnet. Da wusste ich aber noch nicht, dass er auch viel als Synchronsprecher arbeitet. Und der ursprüngliche Gedanke bei dem Hörspiel war, das Hörspiel, wie es in der jetzigen Form ist, über einen ganz anderen Synchronsprecher zu machen, der auch wesentlich bekanntere Leute spricht und auch noch mehr im Geschäft ist als jetzt Martin Umbach. Nur, wir waren da schon sehr weit, auch in der Produktion, aber dann hat sich herausgestellt, dass das ganze Hörspiel dadurch, dass es eben dokumentarisch eigentlich aufgebaut ist, zu nah an dessen Biografie ist und er sich dann sehr unwohl gefühlt hat und es sich am Ende doch nicht zugetraut hat. Und wir ein bisschen in einer Notsituation waren, weil die Produktionstermine alle schon standen und ich beim Recherchieren dann nochmal auf Martin Umbach stieß und eben da plötzlich herausfand, dass er einige bekannte Schauspieler wie eben George Clooney oder Javier Bardem oder Jeffrey Rush, Fluch der Karibik, gesprochen hat und ebenfalls in München ansässig ist, was bei so einer Produktion auch immer nicht unwichtig ist, dass das alles recht nah beieinander ist, was eine Produktion des BR ist. Und so kam ich dann auf ihn zu. Es war jetzt, das klingt jetzt irgendwie ein bisschen nach einer Notlösung, was es aber letztlich nicht war, weil ich dann sehr intensive Gespräche mit ihm hatte und auch seine Biografie stark in das Hörspiel eingearbeitet habe und letztlich darauf stieß, dass er mindestens genauso gut geeignet war und ist wie der ursprünglich vorhergesehene. Also es zum Beispiel hat Martin Umbach eine wunderbare Rolle als verkleideter Vogel in der unendlichen Geschichte gespielt, wo dieses ganze Thema man hört nur meine Stimme, aber man sieht mich nicht, wieder auf einer anderen Ebene verhandelt wird. Und das wurde von mir natürlich dankbar aufgenommen.
Worin liegt für Sie der Reiz? Sie haben es vorhin angesprochen, die Spannung zwischen dem Fiktiven und Dokumentarischen zu beleuchten, auszunutzen.
Ich denke, das ist einer der großen Vorteile des Radios, mit dem ich auch in meinen letzten Hörspielen immer gespielt habe, dass man, wenn man geschickt damit umgeht, beim ersten Hören eben den Eindruck des Authentischen erzeugen kann und man als Hörer im Ungewissen gelassen wird, was jetzt eigentlich, ob das jetzt so stimmt, was man da gerade hört, meinetwegen, so wie das Hörspiel anfängt, ein im Prinzip improvisiertes Interview, was so auch hätte stattfinden können, oder ob das eben fiktiv ist. Das ist eine große Stärke des Radios, was man jetzt vielleicht im geschriebenen Wort, in dem ich normalerweise tätig bin, nicht so in dieser Deutlichkeit hat. Und damit möchte ich einfach gerne, immer wenn ich fürs Radio arbeite, spielen, zumal eben, wie gesagt, dieser Aspekt, ich sehe jemanden, aber ich höre eine andere Stimme dazu, für mich schon so einen Moment des Bruches hatte und im Hörspiel eben diese Irritation sich fortsetzen sollte, dass man verschiedene Realitätsebenen hat, so wie eben ein Körper, der eine andere Stimme hat.
Herr von Steinecker, vielen Dank für dieses Telefonat.
Ja, sehr gerne.
Thomas von Steineckers Hörspiel Die Entstehung des Hörspiels Umbach muss weg sendet der Deutschlandfunk am kommenden Dienstag, dem 16. April um 20.10 Uhr. So klang das im Jahr 1967. Das war Musik von Peter Zwetkow für die SWF-Hörspielproduktion Der Müller von Sanssouci nach einem Theaterstück von Peter Hax. Der Deutschlandfunk präsentiert Ihnen diesen Hörspielklassiker am kommenden Samstag um 20.05 Uhr anlässlich des 85. Geburtstags des Dramatikers Peter Hax. Peter Hax, 2003 bei Großmachnow gestorben, übersiedelte bekanntlich 1955 von München aus zum Erstaunen vieler Zeitgenossen von West nach Ost in die Deutsche Demokratische Republik. Hier noch einmal seine Stimme.
Also die Frage, warum ich aus Westdeutschland in die Deutsche Demokratische Republik gezogen bin, die ist für mich so furchtbar schwer zu beantworten, weil so viele Gebiete des Lebens, es gibt so viele Gründe dafür, gibt es. Ich gestehe, ich wundere mich immer sehr über Leute, die nicht aus Westdeutschland in die Demokratische Republik ziehen.
Peter Hax arbeitete seinerzeit zunächst am Berliner Ensemble, später als Dramaturg am Deutschen Theater Berlin, wo einige seiner Stücke uraufgeführt wurden.
Ich habe hier lebend erst ein einziges Stück geschrieben, den Müller von Sanssouci, den das Deutsche Theater in dieser Spielzeit rausbringt, der auch noch ein Zeitstück ist, einfach deshalb, weil ich ja hier ein Greenhorn war in der DDR. Darum habe ich also einfach noch ein historisches Stück geschrieben, habe davon aber die Nase restlos voll und werde also nie wieder ein historisches Stück schreiben.
Die Geschichte vom Müller von Sanssouci, dessen Mühlenklappern König Friedrich II. So überaus störte, ist eine bekannte Lesebuchanekdote. Ihr gewinnt Hax aber eine aktuelle Sichtweise ab. Er geht nämlich von der Überlegung aus, dass Friedrich II. Die gerichtliche Auseinandersetzung mit dem nur scheinbar aufrechten Untertanen bloß braucht, damit niemand weiterhin behaupten könne, er sei ein Despot. Der politisch geschickte und dennoch infame Schachzug sichert ihm die Bewunderung seiner Untertanen und eine gefestigte Position für seine Staatsgeschäfte. Peter Hax hat dem Stück eine überraschende Wendung verliehen, die zeigt, dass sich ein Untertan eben nicht ohne weiteres in einen selbstbewussten Bürger verwandeln lässt und dass Recht und Gerechtigkeit nicht ohne das Zutun derjenigen zustande kommt, die einen Anspruch darauf haben. Hören Sie einen Ausschnitt aus der SWF-Hörspielfassung 1967 in der Regie von Hermann Naber, hier mit Hans Kaninenberg und Hans-Helmut Dicko.
Der Müller von Sanssouci.
So, wer ist der?
Ich?
Wer?
Ich bin der Müller.
Er ist ein aufrechter Mann.
Ich bin ein deutscher Mann.
Und was will er bei mir?
Halten zu Gnaden, der Herr Landrat Tornow hat das Fortbetreiben meiner eigenen neuen Mühle verboten. Er hat vorgegeben, Dero Majestät selbst hätten ihn beauftragt.
Das habe ich.
So. Dann hat es seine Ordnung, Adieu.
Wacht er! Er will gegen meine Anweisung protestieren?
Wenn Dero Majestät befehlen?
Befehlen? Das ist drollig. So protestiere er. Lass er doch seine Bücklinge und Scherwenzel. Protestiere er! Ich befehle es ihm! Steh er doch.
Ich stehe, Majestät.
Gott sei Dank, er steht wenigstens.
Ich stehe, Majestät, auf dem Boden der loyalen Opposition.
Das freut mich, Herr Müller. Manche vertreten ja die Meinung, ich sei ein Despot.
Das ist sehr richtig.
Aha!
Es gibt solche.
Sie tadeln mich, weil ich ein Despot sei. Aber die mich dafür tadeln, sind keine, als die mich dazu machen. Ich habe kein Volk, nur Untertanen. Glaubt er, daran wäre ich schuld? Glaubt er, ein Despot könne 6 Millionen Menschen zu Untertanen machen? 6 Millionen Untertanen können einen Menschen zum Despot machen. Das können sie. Diese zweibeinige, ungefiederte Rasse, die man zu Unrecht vernünftig zu nennen beliebt, hat im Königreich Preußen eine besonders klägliche Spielart hervorgebracht. Eine Nation, die ich nur ertragen kann, wenn ich mich entschließe, sie zu verachten. Geben Sie mir einen Römer, mein Herr, und ich sterbe für die Republik. Wenn er das weiß, dann wird er sich im vorliegenden Fall zu verhalten wissen. Es liegt da eine Streitigkeit zwischen mir und einem Untergebenen vor, bei der ich entweder im Recht bin...
Jawohl, Majestät.
...oder im Unrecht. Also rede er. Rede er, sein Gix und Gax und wie ihm der Schnabel gewachsen ist.
Soweit dieser Ausschnitt aus dem Peter Hacks Hörspiel Der Müller von Sanssouci, eine Produktion des damaligen SWF aus dem Jahr 1967, zu hören am kommenden Samstag, dem 20. April, um 20.05 Uhr. Und gleich im Anschluss an dieses Hörspiel erinnert Wolfgang Rindfleisch in einem Feature mit vielen historischen Originalaufnahmen an den Dramatiker, Erzähler und Lyriker Peter Hacks. Wo Kommunikation eine Rolle spielt, ist auch das Missverständnis meistens nicht weit. Gerade in der digitalen Welt, in diesen Zeiten des Internets, wo wir virtuell und möglichst in Echtzeit mit jedem auf dem Erdball kommunizieren können sollen, führt es mitunter zu irritierenden Überraschungen. Davon erzählt das Hörspiel CC Letters des Künstlers und Hörspielautors Benjamin Tillig, dem eine wahre Begebenheit zugrunde liegt. Eigentlich wollte er ja nur einen neuen Akku für seinen Laptop kaufen. Aber die Online-Bestellung bei einem Anbieter in Hongkong hat ungeahnte Folgen. Der Akku trifft nie ein und auf seine Beschwerde hin meldet sich die Kundenbetreuerin des chinesischen Unternehmens in Gestalt von Sisi. Sie verwickelt ihn in eine E-Mail-Korrespondenz, die jedes übliche Geschäftsgebaren in den Schatten stellt. Mit ihrem euphorischen und ganz persönlichen Ton begegnet Sisi dem verwirrten Online-Kunden als hilfsbereite virtuelle Freundin. Aber statt eines Akkus hat Benjamin nun einen Gewissenskonflikt. Denn jeder Versuch, sich der ungebetenen Nähe zu entziehen, führt zu weiteren überschwänglichen Annäherungen. Handelt es sich um kulturelle Missverständnisse oder um eine besonders hinterlistige Business-Strategie? Oder meint es diese Sisi wirklich ernst, wenn sie im Kunden den Menschen sieht, und ist sie tatsächlich nur eine ungewöhnlich freundliche junge Frau, die Benjamin unbedingt zu seinem Akku verhelfen will? Ein Ausschnitt.
Hi friend, it's Sisi again. One more thing, could you please explain on the negative feedback for me? I will ask my company to refund your money, okay?
Hallo?
Ja, Ben. Hallo? Guten Morgen.
Hallo?
Sisi ist da.
Wer?
Sisi.
Es war ein wenig zeitiger als das erste
Hallo.
Mal. Sisi rief
an.
Gegen 7 Uhr morgens. Sie versuchte Deutsch zu sprechen, was sicher nett gemeint, leider aber unmöglich zu verstehen war.
Couldn't we speak English?
Hallo, ich
verstehe. Ja, I know. Maybe.
Nach einer Weile und einigen lose aneinandergefügten Wortfetzen wechselte sie ins Englische. Eigentlich war es ein wenig, als wechselte mit der Sprache auch die Person am anderen Ende. Ein kurzes Rascheln und Rauschen. Stimmen in der Raumtiefe, dann wieder ganz nah.
Yeah, thank you, I'm fine. But, you know, No, you know, it's really early.
Gab es mehrere Sissys? Oder war Sissy einfach mehrere? Ein Pseudonym, keine Person. Eher ein interner Name für mich. Für meinen speziellen Vorgang, der von allen unter dem Pseudonym Sissy betreut wurde.
I already explained it to you, right? No, it's not how...
Sie wollte mich einfach hören. Schließlich habe ich nicht auf ihre E-Mails reagiert. Sie habe sich ein wenig Sorgen gemacht, sagte sie. Es sei beängstigend, wenn Freunde einfach so verschwinden, von heute auf morgen. Und das sei ich schon, ein very warm friend von ihr. Es sei so wertvoll, Freunde zu haben. Sie sei sehr dankbar dafür und wisse, dass ich ihr auch helfen werde, diesen Konflikt auf PayPal als beendet zu melden. Umgehend. Sofort am besten. Ja, ich war sicher ein wenig ungehalten. Es war 7 Uhr morgens und meine Telefonnummer hatte ich ihr gegeben für jenen Paketexpressdienst. Es war durchaus ein Vertrauensbruch, da sie die Nummer für ihre Interessen nutzte und noch dazu in gewisser Weise gegen mich. Einen Moment war es ruhig am anderen Ende der Leitung. Nur einen Moment, dann machte sie einfach weiter. Freunde sollten nicht böse sein aufeinander. Sie würde mir noch eine Batterie schicken, eine neue, on her personal expense.
Soweit dieser Ausschnitt aus Sissy Letters, ein Hörspiel von Benjamin Tillig, in der Bearbeitung und mit der Musik von Tom Kubli. Eine Produktion des WDR, die Sie hier im Deutschlandfunk hören können, am Dienstag, dem 30. April um 20.10 Uhr. Das grüne Auge von Falun, so heißt ein neues Hörspiel aus der Feder des Schriftstellers, Sprachspielers, experimentellen Autors und nicht zuletzt Rundfunkredakteurs Stefan Krass. Ausgezeichnet wurde diese Produktion des SWR von der Akademie der Darstellenden Künste als Hörspiel des Monats Februar. Es wird in diesem Hörspiel bundesdeutsche Geschichte von den 1950er bis zu den 70er Jahren gespiegelt, und zwar in den Erinnerungen eines heranwachsenden und späteren jungen Erwachsenen. Begeistert hat die Juroren die unprätentiöse Inszenierung des Regisseurs Ulrich Lampen, die Geradlinigkeit und Konsequenz dieser Produktion. Und nicht minder überzeugt waren die Kritiker von der dichten, fesselnden Sprache des Stefan Krass, die Hörvergnügen und Spannung erzeuge. Bevor der Autor gleich persönlich hier zu Wort kommt, hören wir noch einen Ausschnitt aus »Das grüne Auge« von Falun.
Ich erinnere mich an das grüne Auge auf der Stirnseite meines ersten Radios. Wie es langsam aufflammt und wie lange es braucht, um zu verglimmen. Dieses Radio war ein großer schwarzer Bakelitkasten mit einer mattgelb beleuchteten Skala und eben diesem glimmenden grünen Auge darin.
Ich erinnere mich, dass das Gerät neben meinem Bett stand und nach dem Schlafengehen nicht mehr eingeschaltet werden durfte. Oftmals missachtete ich dieses Verbot, um heimlich die neuesten Hits zu hören, die von Radio Hilversum, dem britischen Soldatensender BFBS, oder von Radio Caroline, einem Piratensender in der Nordsee, ausgestrahlt wurden. Sobald ich Schritte auf dem Flur hörte, schaltete ich das Radio aus.
Weil das verdammte grüne Auge aber nicht gleich erlosch, sondern noch einige Zeit nachglimmte, nutzte es auch nichts, mich schlafend zu stellen, wenn der Vater das Zimmer betrat. Ich erinnere mich, dass ich auf der von innen beleuchteten Anzeige des Radios die Stationsnamen Beromünster und Falun las und mir beim Einschlafen ausmalte, wo das liegen könnte.
Und was die Menschen dort jetzt wohl machten.
Ich erinnere mich an mein erstes Transistorradio. Ein Gerät im Taschenformat, das kleiner als meine Federmappe war. Ein türkisfarbenes Gehäuse mit goldglitzerndem Lautsprechergitter hatte und über ein seitliches Drehrad zur Sendereinstellung eine ausziehbare Antenne und einen stecknadelkopfgroßen Kopfhöreranschluss verfügte.
Warum ich das Plastikgehäuse mit einer Folie in schwarz-rotem Schottenmuster abklebte, weiß ich nicht mehr.
Offenbar wollte ich diesen neutralen technischen Gegenstand irgendwie individualisieren und dadurch meinen eigenen Zugang zur weiten Welt herstellen. Ich erinnere mich, dass ich in meinem Geheimversteck im oberen Abteil eines großen Wandschranks saß und auf der Suche nach einem holländischen Musiksender am Einstellknopf des Transistorradios herumdrehte. Der Sender ließ sich auf der kleinen runden Behelfsskala nur schwer justieren. Und kein grünes Auge glimmte auf, um bei der akustischen Feinabstimmung zu helfen. Und wo liegt Falun?
Ich erinnere mich, dass ich eines Abends, obwohl ich bereits bis über 100 gezählt hatte, nicht einschlafen konnte und aufstand. Als ich die Treppe herunterkam und die Tür zum Wohnzimmer öffnete, hörte ich laute Musik und sah meine Eltern tanzen.
Das war ein Ausschnitt aus dem Hörspiel »Das grüne Auge« von Falun und der Autor Stefan Krass war uns zugeschaltet aus einem Studio in Baden-Baden. Guten Abend, Stefan Krass.
Guten Abend.
Herr Krass, ich war ja, als ich den Titel zuerst las, geneigt, ihn ganz anders auszusprechen, nämlich in Anlehnung an die Bergwerke zu Falun, eben das grüne Auge von Falun. Aber es heißt das grüne Auge von Falun.
Ja, da gibt es unterschiedliche Lesarten. Wenn ich persönlich über den Text spreche, sage ich auch das grüne Auge von Falun. Ein Kollege klärte mich dann allerdings auf und sagte, wenn du einen Schweden fragst, dann sagt er Falun. Wir stellen es anheim. Es kommt auf das grüne Auge an und Falun ist ja der Name einer Stadt auf dieser Radioskala gewesen. Und als mir dieser Name zum ersten Mal begegnete, war ich ein vielleicht 8-jähriger Junge. Und wahrscheinlich habe ich intuitiv auch gedacht, das muss Falun heißen.
Ich darf annehmen, dass es sich um persönliche Erlebnisse handelt, die Sie in Ihrem Hörspiel schildern?
Ja.
Sie hatten demnach auch diese schönen Radioerlebnisse als Kind.
Ja, das Radio stand hinter meinem Bett. Es war nicht mehr erlaubt, von den Eltern nach einer bestimmten Zeit Radio zu hören. Und ich habe dann immer heimlich Radio gehört. Und eine Erinnerung bezieht sich ja auch darauf, dass dieses verdammte grüne Auge, nicht, das ist diese Leuchtdiode, würde man heute vielleicht sagen, diese in den alten Röhrenradios, auch auf der Außenseite des Radios sichtbar war. Und das verglimmt dann so ganz langsam. Und insofern, wenn ich dann Schritte auf dem Flur hörte, konnte ich dann das Radio zwar ausschalten, aber wenn der Vater ins Zimmer kam, war es zu spät. Der sah dann dieses verglimmende grüne Auge und sagte, du hast wieder verboten Radio gehört.
Und welche Strafe setzte es dann?
Strafen gab es Gott sei Dank nicht. Sagen wir mal so, das Verbot wurde bekräftigt.
Was hat Sie dazu bewogen, mittels Ihrer persönlichen Erinnerungen Zeitgeschichte der Bundesrepublik Deutschland Revue passieren zu lassen?
Der Punkt ist ja der, man müsste wahrscheinlich mit dem Verfahren anfangen. Es ist ein wirklich geniales Verfahren, was ursprünglich von dem amerikanischen Künstler und Schriftsteller Joe Brainard stammt, der schon in den 80er Jahren in Amerika ein Buch gemacht hat, wo jede Erinnerungssequenz eingeführt wird mit dem Satz »I remember«. Und Georges Perec, den wir hier in Deutschland besser kennen, der französische Schriftsteller, hat dieses Verfahren aufgegriffen. Der war mit Brainard befreundet und hat in den 80er Jahren ein Buch veröffentlicht in Frankreich, wo jedes Erinnerungsmoment eingeführt wird mit der Formel »Je me souviens«, ich erinnere mich. Und dieser formale Zugang erlaubt es, verschiedene Erinnerungssequenzen, verschiedene Erinnerungssplitter, verschiedene Erinnerungsmomente zu einer Collage zusammenzufassen, die ganz bewusst subjektiv, ganz bewusst fragmentarisch, ganz bewusst assoziativ ist und ganz intendiert gar nicht daran arbeitet, einen kohärenten Zusammenhang herzustellen, sondern die Collage ist es. Es ist ja auch keine Chronologie in diesen Texten. Das heißt, er schreitet nicht voran von dem kleinen Jungen bis zu dem erwachsenen Mann, sondern dieses assoziative Verfahren erlaubt es, Dinge miteinander zu kollagieren, die im Grunde genommen erst durch die Konfrontation dieser verschiedenen Materialien ihre spezifische Wirkung entfalten.
Das Experiment stand am Anfang, das Sprachexperiment?
Das Sprachexperiment stand in meiner ganzen schriftstellerischen Arbeit am Anfang, weil ich ja begonnen habe mit, wie ich das nenne, poetischen Ordnungssystemen, also Anagrammen, alphanumerischen Texten. Und insofern lag es nahe, jetzt sozusagen auch diesen Erinnerungsmonolog unter ein formales Prinzip zu stellen. Und das war eben dieses Je me souviens-Prinzip.
Und auch bei diesem Hörspiel stand diese Überlegung am Anfang. Ich meine damit, dass es nicht darum ging, persönliche Erinnerungen auszubreiten als oberstes Ziel.
Ja, weil jeder, der sich mit Geschichte beschäftigt, stellt ja irgendwann fest, dass er auf diesem Bild, was er da versucht zu beschreiben, irgendwie mit drauf ist. Das heißt also, ich bin zwar eine Privatperson, aber ich bin ja Teil der Zeitgeschichte, ich bin Zeitgenosse, ich bin Anhänger oder Angehöriger einer bestimmten Generation, ich bin Kind von Eltern, ich gehöre zu einer bestimmten gesellschaftlichen Schicht, die wiederum Teil der bürgerlichen Gesellschaft ist und so weiter. Das ist so ein ganzes Netz von Bezügen, aus dem sich der Fokus der Erinnerungen speist. Und insofern kann man da auch, komme noch mal auf das Verfahren zurück, ich erinnere mich, natürlich auch wunderbar lebensgeschichtliche Dinge mit zeitgeschichtlichen Ereignissen, nicht die oft ja ganz marginal sind. Einmal ist es der Mord an Kennedy, das ist nicht marginal, und ein anderes Mal ist es sozusagen also ein geradezu banales Ereignis. Und insofern kann man diese Dinge sehr gut miteinander kollagieren, und die, wie gesagt, entfalten dann aus dieser Collage heraus ihre Wirkung. Also ich muss das nochmal sagen, das sind ja keine Zufallseinsprengsel, sondern diese Collage ist natürlich sehr kalkuliert. Seine Erinnerungen kann man ja nur bedingt kontrollieren. Das verhält sich ja mit den Erinnerungen ähnlich wie Heidegger das mal in einem anderen Zusammenhang über die Gedanken gesagt hat. Sinngemäß, wir haben keine Gedanken, die Gedanken kommen zu uns. Und insofern muss man sich natürlich auch ein wenig in eine kontemplative Haltung versetzen, um diesen Erinnerungsstrom in Bewegung zu setzen. Man kann das nicht erzwingen.
Und Erinnerungen sind trügerisch und gestalten ihrerseits das, was man Wirklichkeit nennt.
Erinnerungen sind trügerisch. Es gibt an einer Stelle in der Langfassung, es gibt ja eine Langfassung noch zu diesem Text, der als Buch erscheinen wird, da gibt es eine Erinnerung, die sagt, ich erinnere mich, dass ich mich an ganz bestimmte Dinge vor 20 Jahren anders erinnert habe als heute. Erinnerungen sind trügerisch, das ist und arbiträr, das ist vollkommen richtig.
Welche Rolle spielt die Mündlichkeit? Und damit kommen wir zur Inszenierung. Es gibt einen Sprecher, der diesen Text, diese Perspektive vermittelt. Das ist Matthias Brandt unter der Regie von Ulrich Lampen.
Als ich Ulrich Lampen den Text vorgelegt habe, haben wir darüber nachgedacht, ob man den Text perspektivisch so aufteilen kann, dass vielleicht drei verschiedene Sprecher diesen Text sprechen. Das eine sollte so ein bisschen an Proust angelehnt ein Sprecher sein, der die Memoire volontaire, also die Erinnerungen, die man aufrufen kann, spricht. Der andere die involontaire, das heißt die Erinnerungen, die man nicht aufrufen kann, die wie die Gedanken kommen oder nicht kommen. Und das dritte wäre so eine etwas neutralere Stimme gewesen. Und dann sagte Uli Lampen, wenn wir einen wirklich guten Schauspieler haben, dann kann der das alleine. Und wir haben einen guten, wir haben einen sehr guten gefunden. Ich bin sehr glücklich darüber, dass Matthias Brandt diese Rolle angenommen hat. Und ich denke, er hat das, diese verschiedenen Sprechhaltungen einzunehmen, das hat er ganz souverän gelöst.
Stefan Grass, vielen Dank für dieses Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Und das Grüne Auge von Falun, eine Produktion des SWR, ausgezeichnet von der Akademie der Darstellenden Künste als Hörspiel des Monats, präsentiert Ihnen der Deutschlandfunk am Dienstag, dem 7. Mai um 20.10 Uhr. Und das war's auch schon wieder von uns vom Hörspiel für heute. Wir können uns, wenn Sie mögen, wiederhören am Samstagabend des 11. Mai. Dann gibt es die nächste Ausgabe Ihrer Verbindung zur akustischen Kunst, und zwar gleich nach dem Hörspiel »Die Quellen sprechen«. Für Ihr Interesse, das Sie auch heute wieder dem Hörspiel entgegengebracht haben, bedankt sich am Mikrofon Michael Langer.